Radio 1.
Gestern hatten wir hier im Studio einen jungen Filmemacher zu Gast, der mit seinem Film, mit seinem Dokumentarfilm Berlin Utopiekadaver die interessante, bunte, aber durch Gentrifizierung zunehmend auch bedrohte Szene autonomer Hausprojekte dokumentiert hat. Heute Abend haben wir einen Filmemacher zu Gast, der schon seit Ende der 80er Jahre mit Veränderungen und Umbrüchen sich beschäftigt in der Gesellschaft, aber auch in persönlichen Schicksalen, die natürlich immer verbunden sind mit gesellschaftlichen Veränderungen. Wie er das tut, kann man ab übermorgen, also ab Sonnabend bis Ende März im Rahmen der Reihe Dokumentarische Positionen im Zeughauskino sehen, wo seine Filme, 18 Filme von ihm im Rahmen dieser einer Werkschau gezeigt werden. Und wir sind froh, dass er hier ist. Gerd Kroske, herzlich willkommen.
Guten Abend, danke.
Bevor wir so ein bisschen eintauchen in deine Arbeit, dein Weg zum Filmemacher, zum Dokumentarfilm, war für dich schon immer klar, Dokumentarfilm wird es sein? Erzähl mal.
Nee, das ist eigentlich viel länger, weil als ich sozusagen in Ostberlin groß geworden bin, der Haushalt war, mein Vater war Professor, meine Mutter Lehrerin. Und dann kriegte, als ich in der 7. Klasse war, meine Schwester den Abiturplatz. Und damit war klar, ich habe dann in so einem Elterngespräch mal unfreiwillig miterlebt, dass ich eigentlich gar keinen Abiturplatz mehr kriege, weil wir eben das einen intellektuellen Haushalt gehalten. Und da brachen dann also meine schulischen Leistungen sofort zusammen, weil ich nur noch das machte, worauf ich Lust hatte. Und wusste, ich muss mich irgendwie proletarisieren, damit ich irgendwie dann später auch mal ein Studium machen kann. Und genau das habe ich gemacht, habe einen Bauruf gelernt und habe nach 14 Tagen gewusst, ich werde da nie länger arbeiten, habe aber die Lehre abgeschlossen, das Abitur dann nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg nach Volkshochschule und dann habe ich zuerst Kulturwissenschaften studiert. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich einen Regisseur vom DEFA Dokumentarfilmstudio kennengelernt, Heinz Brinkmann, der vor 2 Jahren leider schon verstorben ist. Der machte damals einen Film über Lutz Kerschowski, einen Rockmusiker aus der DDR, dessen Musik ich natürlich kannte und hab dem alten Mann natürlich, also ich war damals Ende 20 und frech und unverschämt, wie man in dem Alter ist, und hab dem das gar nicht zugetraut. Und dann hat der den Spieß umgedreht und gesagt, dann kannst du ja mitarbeiten. So, und dann hab ich da mitgearbeitet. Haben wir uns eigentlich immer nur gestritten, weil ich das völlig idiotisch fand. Der ist dann zu der Mutter gefahren. Da habe ich immer gesagt, ja, ist ja wie so eine Heintje-Story. Und also war, und zum Ende hat er gesagt, ja, wir haben uns zwar jetzt irgendwie nicht so verstanden bei der Produktion. Und der hat mich aber immer wie so ein Schwamm auch benutzt. Ne? Also es war schon durchschaubar, was er eigentlich macht. Aber es kam nicht zusammen. Ich habe jetzt vor 2 Jahren mal diese Kinobox, dafür war es gemacht, diesen 10-Minuten-Film gesehen. Der ist eigentlich ganz okay. Also war völlig arrogant von mir. Und der hat mich aber dann so auf die Schiene gesetzt. Und dann habe ich noch in Babelsberg eine Ausbildung gemacht. Und dann fing das so an.
Ja, aber war die Entscheidung zu sagen, okay, also Dokumentarfilm ist das, was dich interessiert. Du hättest ja auch sagen können, okay, Film als solches ist interessant. Vielleicht werde ich auch Spielfilme machen oder so.
Nee, ich habe gedacht, es gibt schon so viele schlechte Spielfilme. Ich mache lieber gute Dokumentarfilme. Und das war dann so das Credo. Ja. Ich habe das nie versucht.
Ah, okay. Wenn wir jetzt diese Retrospektive bzw. diese Werkschau betrachten, da ist ein Film, das ist, glaube ich, dein erster langer Dokumentarfilm über Leipzig im Herbst, die Montagsdemonstration 89. Habt ihr dokumentiert, hast du dokumentiert? Das ist mal die Frage, wer ist man damals? Ne? Weil wir sehen ja Filme auch mit den Augen derer, die sie machen. Also wie gucken sie in die Welt bzw. betrachten sie die Menschen, die sie dann auch beobachten, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Wenn du jetzt zurückschaust, Herbst 89, wer warst du da, Gerd Kroske?
Ich wollte eigentlich im Sommer 89 bei der DEFA aufhören, weil ich in einem Filmprojekt steckte, wo ich mit dem Regisseur nicht klarkam. Also der hat einen Film gemacht und wir haben ganz viel vorbereitet in Umweltgruppen und in Kirchenzusammenhängen und karikativen Einrichtungen. Und der hat sich dann immer, wenn es zum Drehen ging, hat er sich nicht getraut zu fragen, also offen. Ne? Und das ganze Team war irgendwie erledigt und fertig, weil es nicht, also man spürte ja sozusagen, dass ganz viel in der Luft war und an Veränderungswillen sowieso. Und da wollte ich kündigen. Dann habe ich einen Chef gehabt, der gesagt hat, nee, das ist jetzt der falsche Moment, ich soll mal irgendwie was recherchieren. Und zu der Zeit hatte ich eine Freundin in Leipzig und habe gesagt, dann fahre ich zu meiner Freundin und da werde ich schon irgendwas finden. Und bin dann durch eine nächtliche Verwicklung einer Prügelei, die fast stattfand, habe ich einen Straßenkehrer kennengelernt, der da bedroht wurde und habe den sozusagen da mit beschützt und dann lernten wir uns kennen und dann erzählte der mir, dass er in so einem Stützpunkt der Leipziger Stadtreinigung arbeitet, wo quasi so die ganzen Stadtgestrauchelten und Alkoholiker abends um 18 Uhr hingingen und dann wurde wie im Frühkapitalismus vom Meister wurden um 15 Leute ausgewählt und dann haben die Nacht durchgekehrt bis morgens um 6 und wurden bar ausgezahlt und versichert. Also ich wusste gar nicht, dass sowas in der DDR gab als Arbeitsverhältnis. Und da habe ich gedacht, das interessiert mich. Und bin dann zu diesem Meister und habe dem das erklärt, was ich irgendwie, wer ich bin und was ich mache und dass ich irgendwie suche. Und der hätte den kennengelernt, ob ich mitarbeiten kann. Mhm. Und habe dann, glaube ich, 10 oder 14 Tage da mitgekehrt. Und der hat mich immer mit den aus seiner Sicht spannendsten Personen so zusammengebracht. Und dann haben wir nachts immer stumm da die Innenstadt gekehrt. Und parallel dazu gab es ja schon diese Montagsdemos, die ja aber eigentlich anfangs eine Ausreisedemo waren. Und dann gab es immer Konflikte natürlich in der Stadt. Leute wurden verhaftet, Transparente tauchten auf und nachts musste man die Stadtreinigung natürlich diese Sachen wieder entfernen. Und da steckte ich dann plötzlich so mit drin und merkte, hier gärt irgendwie was ziemlich Starkes hoch. Und im Studio in Berlin, wo ich mich alle 14 Tage melden sollte, war das dann auch so eine Situation, dass ich sagte, wir müssen jetzt mal drehen, weil es gab dann im Westfernsehen natürlich schon so Aufnahmen von den größer werdenden Montagsdemos, aber eben nicht vom DDR-Fernsehen, nicht von der DEFA. Und da habe ich mich dann zusammengetan mit meinem Kollegen Andreas Vogt, der hatte damals gerade sein Diplom gemacht, Diplomfilm in Leipzig. Und ich hatte auch so ein kleines Netzwerk dort. Dann haben wir uns zusammengetan, haben der Studioleitung dann abgepresst, dass wir da jetzt drehen müssen. Dann haben die gesagt, ja, könnt ihr machen, aber wir haben gar kein Material mehr. Also der Jahresetat des Filmmaterials war schon irgendwie durch. Und dann haben wir sozusagen den Betriebsdirektor vom Orwo-Werk, dem Filmwerk, aufgesucht und haben gesagt, also seine Arbeiter gehen da immer demonstrieren am Montag und wir wollen es drehen, wir haben kein Material. Und daraufhin hat er uns so einen Container aufgemacht, hat gesagt, da ist das Filmmaterial, nehmt euch, was ihr braucht. Und dann haben wir losgedreht. Und der eigentliche Impuls war aber, dass ich ja selber weiß oder wusste, dass es sozusagen zu dem 17. Juni 1953, den sogenannten Arbeiteraufstand, dass es da überhaupt keine Bilder aus dem Osten gab. Mhm. Und also bei mir war es ein Impuls zu sagen, man muss jetzt dafür sorgen, dass so eine Bilder entstehen, weil das Fernsehen der DDR machte das nicht. Und
ja, und dieser Film, also wenn man jetzt sich das anguckt und sich zurückversetzt, es gibt ja diese historischen Bilder und die Montagsdemos, die Bilder, die durch die Presse gingen und so, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und diese, was du erzählst, diese Straßenkehrer, das ist ja dann quasi ein neues Filmprojekt geworden. Die drei Straßenkehrer hast du dreimal im Prinzip über im Zeitraum von...
Auch schon in Leipzig im Herbst auf, da gibt's auch schon
letztes. Ja, genau, aber dann geht's eben weiter, ne? Also die hast du dann immer wieder auch besucht und Filme über sie gemacht. Bei uns ist nach wie vor Gerd Kroske. Seine Filme, 18 seiner Filme, sind ab Sonnabend zu sehen im Zeughauskino, da im Deutschen Historischen Museum in einer Werkschau bis Ende März. Kann man sie sehen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie es bei dir angefangen hat, über deinen ersten großen, langen Film Leipzig im Herbst. Es ging dann weiter. Was ich interessant finde, es sind ja seitdem unglaublich viele Filme entstanden, in denen du eben nicht nur, wie ich eingangs gesagt habe, Gesellschaft und Verwerfungen und Umbrüche dokumentierst, sondern vor allem eben die Menschen und sehr persönliche Geschichten erzählst, wie zum Beispiel diese drei Straßenkehrer, die du immer wieder besucht hast. Daraus sind drei Filme oder ein Langzeitprojekt entstanden. Oder die Filme über Hamburger Kiezgrößen, Bordellbesitzer, Boxer, Radioleute, Radiomann oder Kinder und Jugendliche, die du besucht hast in verschiedenen Ländern, die so am Rand der Gesellschaft sind. Wie suchst oder wie findest du deine Geschichten? Also mit den drei Straßenkehrern ist klar, da war dieser Hintergrund, den hast du erzählt. Aber wie suchst du die Geschichten? Weil das sind ja wirklich gebrochene Menschen teilweise, also die Leute am Rande der Gesellschaft, die dich interessieren. Wie findest du die?
Na, das kommt eigentlich daher, dass, also was ich eingangs erwähnte, also so aus der eigenen Biografie natürlich, dass sozusagen mein eigener Werdegang natürlich dadurch die Chance hatte, dass ich mich in sehr verschiedenen Milieus einfach bewegen kann und Kontakt bekomme und natürlich selber eine Neugier habe auf Menschen und wie die leben. Und das interessiert mich. Und dann gibt es ja, oder gab es ja immer eine Diskrepanz sozial medial zu dem, was sozusagen in Wirklichkeit erzählt und was sie wirklich ist. Und in dieser Lücke habe ich eigentlich immer versucht zu arbeiten. Mhm. Und die Themen oder die Filme, also waren nicht Themen in dem Sinne, aber sozusagen die Filmstoffe, haben sich eigentlich immer aus einem anderen Film wieder ergeben, dass man da auf irgendwas stieß, was man dann später wieder aufnahm und weiterverfolgte und so. Mhm. Und eigentlich interessiert mich aber dabei immer, wie andere Menschen mit ihrem Leben klarkommen, was sie damit machen und wo so Brüche passieren. Und das ist natürlich spannender als bei Leuten, die so ganz Gradlinie Biografien einer Karriere hinlegen können.
Ja.
Das ist ja meistens nicht so aufregend.
Ich hab mir ein Gespräch mit dir angeguckt im Netz. Da wurde auch ein Film, glaube ich, von dir vorgestellt. Und da hast du was ganz Interessantes gesagt. Also auf die Frage, wie du die Menschen aufschließt, die du begegnest. Da hast du gesagt, das sei wie Straßenbau. Das, was an der Straße teuer ist, liegt immer unter dem Asphalt. Und das finde finde ich so ein schönes Bild, weil genau, also du begegnest Menschen und die müssen sich dir öffnen, also um damit du wirklich nicht sie offenlegst, sondern aber damit du wirklich was von ihnen erfährst. Also da hast du da auch, ich meine, es sind immer unterschiedliche Menschen, denen du begegnest und wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Erfahrungen, die du mit ihnen machst oder die sich dann verschließen und dann doch öffnen oder so.
Wie ja, es geht das? Ja um Vertrauen, was man ja, herstellen muss und damit muss ich mich natürlich auch sehr preisgeben und da habe ich es einerseits leicht, weil ich ja sozusagen immer Filme habe, wo ich sagen kann, ich mache das so, ich bin jetzt nicht so ein Journalist von RTL 2 oder so, sondern ich mache so und so arbeite ich. Also damit ist das manchmal etabliert und dann natürlich auch merken ja Leute, ob man sie reinlegt oder ob man irgendwie ehrlich mit ihnen umgeht. Das stimmt immer. Da muss man sehr genau gucken, mit welchem Team man arbeitet, dass alles so zueinander passt, weil man ja dann später nicht mehr nur alleine auftritt, sondern mit allen und dann sozusagen filmisch arbeiten will. Und ja, mehr kann ich dazu gar nicht mehr erzählen.
Aber das bedarf ja dann immer dieses Vertrauen aufzubauen, bevor du mit der Kamera und mit dem Team dann da auftrittst und anfängst, musst du ja dieses Vertrauen ja erstmal schaffen. Ne? Also das heißt, es bedarf eben einer langen Vorbereitung dann auch.
Ja, aber da muss man natürlich neugierig bleiben und merken natürlich auch Leute, ob man sich wirklich dafür interessiert. Und dann gibt es natürlich so einen Moment, wo das sind eigentlich dann die schönsten, wo man dann merkt, man liegt da eigentlich richtig, wenn die Leute einen so überraschen und plötzlich so sich sehr öffnen und einem Sachen anvertrauen, die man überhaupt nicht geahnt hat. Und natürlich auch manchmal auch sehr abgründig und das muss man dann wieder auch mit abfangen können und gleichzeitig auch manche Protagonisten vor sich selbst schützen, indem man dann später sehr genau überlegt, was man davon veröffentlicht. Mhm. Und natürlich die Leute das auch sehen lässt. Das ist immer so ein Prinzip gewesen, dass jeder, der bevor es veröffentlicht wurde, einen Film natürlich das kannte und auch sein Okay gegeben hat. Habe auch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das muss raus. Und das muss, also einfach durch dieses sehr offene Verhältnis. Ja. Hat bei mir aber dazu geführt, dass ich mal wie so eine Ersatz-Zweitfamilie mein Leben, weil den meisten die Kontakte ja nie abgerissen sind. Mhm. Wenn ich jetzt noch in Leipzig bin, ist klar, ich rufe die Gabi an oder den Stefan. Der Stefan nicht mehr, der lebt nicht mehr, den Henry. Das sind so gewachsenen,
erweiterte
Familienmitglieder geworden. Also von denen, die noch leben.
Ja. Wenn du jetzt auf deine Filme zurückguckst, also du hast viele Filme gemacht, 18 kann man, wie gesagt, sehen. Gibt es da welche darunter, wo du sagst, es sind ja alles deine Kinder, mehr oder weniger, wo du sagst, aber der geht dir nach wie vor besonders nah oder kann man das nicht so sagen, weil das ja auch so unterschiedliche Menschen und Themen sind?
Also selber bin ich ja der beste Kritiker der eigenen Arbeit, weil man kann das ja, also man guckt ja nicht ständig diese Filme wieder an.
Nee, aber wenn du so zurückdenkst an die Arbeit oder so.
Sieht man denn, und dann gibt es sozusagen einen Film, wo ich immer Schwierigkeiten mit hatte, den ich dann Jahre später mal wirklich im Kino gesehen habe und dann dachte ich mir, das ist ja ganz gut. Und war immer so ein Abstand durch diese sehr anstrengenden, das war Bahnhof Brest, war das.
Ah ja, okay.
Weil sehr anstrengende Dreharbeiten waren, so im Grenzgebiet zu Polen und Weißrussland. Aber noch kurz vor Lukaschenko und dann haben wir sozusagen, nachdem Lukaschenko an der Macht war, dann den Film das erste Mal gezeigt und sind ziemliche Ärgernisse geraten und ich habe dann später gar kein Visum mehr bekommen wegen dieses Films und so. Sowas oder dann sieht man natürlich in den Filmen auch immer, was man falsch gemacht hat und man macht den neuen Film, um sozusagen diese Fehler auszumerzen und dann geht es darum, dass man irgendwann natürlich auch aufpassen muss, dass die Filme nicht zu glatt werden. Also die früheren Sachen sind ja einfach, weil man handwerklich noch nicht so eine Finesse hatte oder raffiniert war, sind die natürlich grober und roher, aber dadurch meistens auch besser.
Ja.
Jetzt geht es ja später darum, wenn man arbeitet, dass man natürlich das irgendwie sich mit bewahrt und nicht zu viel erklärt und das auch dem Publikum nicht zu leicht macht. Also ich erwarte sozusagen auch, also wenn Sie ins Kino gehen wollen, machen Sie es bitte, ich würde mich freuen, aber Sie müssen auch wissen, ich bin nicht der Oberkellner, der Ihnen alles vorsetzt, sondern Sie müssen selber mitarbeiten bei den Filmen. Ne? Das ist sozusagen mein Arbeitsprinzip. Also da gibt es keine Bauchbinden, man weiß nicht, wie die Leute heißen. Man erfährt es aber trotzdem, also wenn man gut zuguckt.
Ja, genau, das ist der Plan. Nun gucken wir in die Vergangenheit deiner Arbeit. Das heißt, in dieser Werkschau werden deine vergangenen Filme gezeigt. Bist du gerade in Vorbereitung für einen neuen Film oder mehrere sogar? Wie kannst du was?
Ja, das bin ich. Das Problem ist aber nur, dass wir gerade insgesamt sehr aufgeregten Zeiten leben und filmpolitisch in sehr schlechten. Also das ist sozusagen gerade ein Desaster, was mit sozusagen der Unterstützung von dieser Art Film, also Dokumentarfilm, passiert. Und da gibt es immer weniger Geld. Und ich muss mir ja regelmäßig sagen lassen, dass meine Filme zu komplex sind, wo ich dann immer sage, naja, die Welt ist auch komplex, so wie ich sie erlebe, und warum sollen denn jetzt die Filme unterkomplex sein? Also die Filme gibt's doch. Also naja, so, das ist, glaube ich, Roth hätte viel zu tun, wenn sie es machen würde, und die Länderförderer genauso. Das, da gibt's gerade, und den Fernsehredaktionen, da wird sozusagen sehr viel eingespart und abgebaut, so dass es eine sehr, zumindest für Dokumentarfilme, sehr missliche Lage gerade ist.
Ah ja, okay.
Keine Aber es ist nicht so, dass ich keine Stoffe hätte. Ich probiere das weiter und habe jetzt einen Stoff, das ist eigentlich so ein Archivfund, der mir in Leipzig begegnet ist. Da gibt es ein Archiv der Bürgerbewegung, in dem ich recherchiert habe. Und da kam ein Archivar an und hat mir erzählt, sie hätten Material von einem Leipziger Piratensender jetzt übereignet bekommen. Und er fragte mich dann, ob ich wüsste, dass mein Film Kehraus da mehrfach sozusagen illegal ausgestrahlt wurde. Und ich habe da nicht überreagiert, fand das toll, weil ich das auch noch nie gehört hatte, und habe dem das erklärt, wie das rechtlich ist, was man da sozusagen mitteilen muss, wenn man das weiter archiviert. Und dann hat er mir später kam der nochmal auf mich zu und hat mir Material gezeigt, dieser Piratensender, der dann später, der ist dann natürlich durch die Bundespost Mitte 91 abgeschaltet worden. Und dann haben die als Medienwerkstatt weitergearbeitet und haben in der Zeit so sehr viele Interviews mit Frauen in Industriebetrieben gemacht. In Sachsen, also bei Orwo und Weißenfelsener Schuhfabrik und im Tagebau. Und da erlebt man sozusagen sehr, also wirklich klasse Frauen, die ein unglaubliches Standing haben und darüber reden, und man sieht sie sozusagen arbeiten. Und dann kippt sozusagen diese Phase, wo erst die ausländischen Vertragsarbeiter entlassen werden und als nächstes sie, weil die Männer die Jobs machen sollen. Mhm. Und davon habe ich jetzt drei Frauen wiedergefunden und würde gerne so eine fast installative Arbeit machen. Und da habe ich schon ein bisschen Geld, und jetzt hoffe ich, dass die honorige Jury des BKM, was die kulturelle Filmförderung ist, Ende März mir den Segen erteilt, das doch machen zu dürfen. Aber dann, dafür müsste ich das Geld bekommen.
Dann drücken wir dir sehr die Daumen, dass du das Geld dafür bekommst. Und wir gehen inzwischen ins Kino und gucken deine Filme. Das können Sie, wie gesagt, ab Sonnabend machen im Zeughauskino. Da laufen 18 Filme von Gerd Kroske innerhalb einer Dokumentarfilmreihe oder einer Reihe. Dokumentarische Positionen heißt die. Und läuft bis Ende März. Dankeschön, dass du bei uns warst.
Ja, Gerd Kroske. Kommst ins Kino. Danke fürs Kommen.